Moin moin und herzlich willkommen im Kurswechsel-Podcast. Hier spricht der Frank, ich bin einer von den Kurswechslern und es wird Zeit für eine neue Episode. In der heutigen Episode habe ich mit Hans-Jürgen Heinicke gesprochen. Hans-Jürgen ist erfahrener Berater, ehemaliger Manager, Hochschuldozent etc. etc. Buchautor, könnte ich vielleicht auch noch ergänzen. Und wir haben uns heute mal das Thema Führungskräfte, ausgediente Helden, Fragezeichen vorgeknöpft. Um uns diesem Thema mal intensiv zu widmen, haben wir natürlich zuerst mal gesucht oder untersucht, ob wir ein gemeinsames Führungsverständnis haben, was für uns das Thema Führung und die Aufgabe von Führungskräften bedeutet. Wir haben aber auch einen kleinen Ausflug in die Historie gemacht und gemeinsam erörtert, was hat sich da eigentlich in den letzten Jahren oder sogar Jahrzehnten getan, was denn diese Rolle einer Führungskraft anbelangt und ob diese heutzutage denn noch zeitgemäß ist. Vor dem Hintergrund von Dezentralisierung und Agilität und neuen, modernen, New Work-artigen Formen der Zusammenarbeit wird das ja oft in Frage gestellt und viele Organisationen suchen nach hierarchiearmen, selbstorganisierten Formen der Arbeit. Aber was steckt dahinter und braucht es diese Helden eigentlich noch oder sind sie völlig überflüssig? Und wenn diese Helden vielleicht in dieser Rolle als Führungskraft nicht mehr benötigt werden, was passiert denn eigentlich? Sind die dann weg vom Fenster oder gibt es anderen Verwendungszweck? Diese ganzen Themen habe ich mit Hans-Jürgen mal intensivst untersucht und könnt gespannt sein, was denn so unsere Erkenntnisse, unsere gemeinsamen Sichtweisen, aber auch unsere Unterschiede da hervorgebracht haben. Wenn dich das jetzt neugierig gemacht hat, dann bleib einfach dran. Los geht's.
Du hörst den Kurswechsel Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen.
So, und da sind wir schon mittendrin. Hallo Hans-Jürgen, schön, dass du da bist.
Hallo Frank. Schön, dass du mich eingeladen hast.
Sehr gerne. Ja, wir wollen ja heute mal über ausgediente Helden-Fragezeichen in Bezug auf Führungskräfte sprechen. Aber bevor wir wirklich inhaltlich da mal uns auf eine kleine Reise begeben, haben die Hörer verdient, mal so ein bisschen was aus deiner Vita zu erfahren. Wir haben jetzt nicht stundenlang Zeit, das weißt du, ne? Aber ja. Wenn du mal so in einigen Sätzen so aus den letzten Jahrzehnten vielleicht berichten magst, wer bist du, was treibt dich so an, wo bist du so vorbeigekommen?
Mache ich gerne. Und du bremst mich, wenn es zu lang wird, ne? Das ist unsere Vereinbarung. Also ich bin im Ruhrgebiet groß geworden, in einem klassischen Bergarbeiterhaushalt, konnte trotzdem das Abitur machen, was damals eher ungewöhnlich war. Bin dann nach Karlsruhe gegangen zum Studieren, habe Maschinenbau und Betriebswirtschaft studiert, habe mich dann aber entschieden, einen Abschluss als Wirtschaftsingenieur eintragen zu lassen, weil das damals einfach am Arbeitsmarkt eine sensationelle Nachfrage war nach dieser Art der Ausbildung. Ja, und bin dann eine Zeit lang an der Hochschule geblieben. Das hat schon ein bisschen was mit unserem Thema zu tun. Habe Forschungsprojekte begleitet, damals zu diesem Forschungsprogramm Humanisierung der Arbeit. Aber irgendwann kam dann ein Angebot von Daimler-Benz, damals noch Daimler-Benz, Direktionsassistent zu werden. Und das war einfach attraktiv. Und ich war auch neugierig auf so ein großes Unternehmen und habe mich dann darauf eingelassen. Ich werde häufig gefragt, ja, war das richtig, sich darauf einzulassen? Naja, ich hatte ja einen Plan. Der Plan ging so, ich mache das 3 Jahre, kassiere das viele Geld, gehe dann zurück an die Hochschule und dazwischen mache ich eine Weltreise. Und dieser Plan ist vielleicht schiefgegangen. Ich bin dann 12 Jahre da geblieben und habe eine abenteuerliche Zickzacklaufbahn auch in dem Unternehmen gemacht. Nach der Assistentenzeit habe ich Großprojekte gemacht, dann ein Inhouse-Consulting aufgebaut und zum Schluss war ich Personalleiter in einem der größeren Werke. Das hat mir aber nicht so einen Spaß gemacht. Das war im Grunde irgendwie zu monoton. Bin dann da raus, wobei ich sagen muss, die Trennung war wirklich so, wie man sich das auch wünscht und vorstellt, sehr, sehr, sehr verträglich. Und ich hatte sogar einen Rückfahrschein von meinem damaligen Chef bekommen. Also wenn ich mich draußen nicht wohlfühlte, hätte er für mich wieder einen Job gehabt. Also es war Klettern mit Seil, wenn man so will. Ich habe dann die Geschäftsführung einer Start-up-Beratung übernommen, ein Gründerzentrum, wie man es damals noch etwas konventionell nannte, in Karlsruhe. Eines der größten seiner Zeit im Bundesgebiet. Wir waren auch gutachterliche Stelle für so ein Forschungsprogramm und vom Wirtschaftsministerium. Ich habe das 3 Jahre gemacht und mich dann mit einem Teil der Mitarbeiter selbstständig gemacht, weil ich habe gemerkt, nein, ich möchte mein eigener Herr sein und das kann man eigentlich nur, wenn man selbst Unternehmer ist. Habe dann TPO gegründet, zu Anfang mit dem Schwerpunkt Startup-Beratung und dann haben wir es aber nochmal getrennt. Ich bin dann zurück an die Großbetriebsfront und seit dieser Zeit berate ich große Unternehmen, hauptsächlich in Fragen der Reorganisation, der Strategieentwicklung, der Geschäftsmodelle und immer auch natürlich zu Fragen der Aufstellung in Sachen Führung. Ja, die Hochschule hat mich das noch, fragen will ich das ergänzen, die Hochschule hat mich nie ruhen lassen. Ich habe immer als Lehrbeauftragter gearbeitet, lange Jahre noch in Karlsruhe, jetzt zwischenzeitlich hier in Oldenburg an der Uni, der Karl von Ossietzky Universität, und zwar im Masterstudiengang Management Consulting. Also ich kümmere mich auch ein bisschen um unseren Nachwuchs.
Ja, wunderbar, das muss ja auch sein. Das ist schwer genug, glaube ich, Nachwuchs heutzutage da auf die Reise zu bringen. Und vielleicht noch der Vollständigkeit halber, woher wir zwei beide uns kennen. Ich habe ja nun auch eine jahrzehntelange Konzernhistorie hinter mir und da sind wir uns halt auch inhaltlich mal über den Weg gelaufen. Du warst zu der Zeit für mich so der Inbegriff so eines Top-Management-Flüsterers, so nenne ich das mal. Der so gar nicht so öffentlich auch so in Organisationen zwingend in Erscheinung tritt, aber hinter den Kulissen natürlich viel Sparring und viel Mitdenkmöglichkeiten schafft und so weiter. Ne? So habe ich dich damals wahrgenommen.
Ja, das ist sozusagen, das ist so ein bisschen die Beratungsphilosophie meiner kleinen Firma. Wir haben das Prinzip, dass wir eigentlich für Mitarbeiter gar nicht sichtbar werden wollen, sondern die Mitarbeiter sollen das Gefühl haben, dieses Projekt, diese Entwicklung, diese Reorganisation, diese strategische Ausrichtung ist von unseren Führungskräften gemacht worden. Das heißt, wir konzentrieren uns in der Regel auf die oberen beiden Führungsebenen. Mhm. Ja, so also Flächenberatung im Sinne von Data Grabbling haben wir nie gemacht und werden wir wohl auch nie machen. Ich glaube auch, das können die meisten Unternehmen selber. Dazu braucht es keine Juniors von McKinsey, Berger und Co.
Ja, das wäre jetzt wahrscheinlich eine separate Podcast-Episode, wenn wir uns in so eine Richtung jetzt irgendwie aufmachen.
Ja.
Aber dann lass uns mal den Schritt machen zu den ausgedienten Helden. Und wenn wir so eine These aufstellen, müssen wir vielleicht vorweg erstmal abgleichen, wie gucken wir denn eigentlich auf das Thema Führung, / Führungskraft und damit verbunden, wenn es da ausgediente Helden gibt, was hat sich denn da vielleicht getan, warum das denn so ist? Aber vielleicht starten wir mal. Wie guckst du auf das Thema Führung? Was bedeutet das für dich?
Also da hat sich meine Sicht natürlich in den Berufsjahren, die ich jetzt hinter mir habe, schon gewandelt, sehr stark gewandelt. Wobei es gibt ein durchgehendes Motiv, das stammt tatsächlich aus dieser Zeit an der Uni, aus diesen HDA-Projekten, weil ein Element dieser HDA-Geschichte war ja Humanisierung der Arbeit, war ja das Thema Demokratisierung der Arbeitswelt. Und dieses Leitmotiv, was sich durchzieht, ist so mein Glaubensbekenntnis, wenn man so will. Eine Demokratie ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Und wenn man dann auf Führung guckt und auf Unternehmen guckt, da muss man sagen, da gibt es doch in der Tat oder gab es in den letzten 30 Jahren an vielen Stellen ein erhebliches Demokratiedefizit. Und das hat natürlich meine Sicht auf Führung sehr stark geprägt und auch im Laufe der Jahre verändert. Ich gucke also im Grunde auf Führung als, wenn man so will, jetzt klingt sehr abstrakt, kann ich aber gleich sofort konkretisieren, als Systemphänomen. Also da ist irgendeine Einflusskraft am Werke. Leider Gottes wird die häufig viel zu personenzentriert gedacht. Also auf eine Person fixiert, das nennt man dann die Führungskraft. Ne? Und wenn man dann in der Praxis drauf guckt, dann stellt man, ich sage das jetzt mal mit Verlaub, Frank, ein bisschen zynisch, dann stellt man fest, hier führen viele, aber nicht die Führungskraft. Ja, also das ist so ein amorphes Einflusssystem, dem man sich im Grunde genommen nur mit anderen Instrumenten nähern kann. Das sind aber Dinge, die schon seit langem diskutiert werden, sich aber leider Gottes nicht so in dem Maße durchgesetzt haben. Also ein Konzept beispielsweise vom Robert Greenleaf nennt sich ja Servant Leadership, also übersetzt vielleicht Führung als Systemdienstleistung zu verstehen. Sagen, wie organisieren wir hier Orientierung und Einflussnahme? Und so gucke ich heute auf Führung und das hat sich natürlich verändert. Ich war in der Anfangsphase, als ich gerade anfing bei Daimler-Benz zu arbeiten, auch anfällig für die herausragende Person, die ja im Grunde unter dem Begriff Great Man Theory läuft, also die große orientierungsstiftende Person. Von diesem Konzept habe ich mich ehrlicherweise in den letzten Jahren ein Stück weit verabschiedet, weil ich glaube nicht, dass das zukunftsfähig ist.
Ja, wenn ich das mal abgleiche, wie wir bei Kurswechsel auf das Thema gucken, versuchen wir das auch aus der Historie heraus zu erklären. Ne? Also angefangen von Taylor oder dem Industriezeitalter, wo es ja auch in der Natur der Sache und extrem erfolgreich und sehr produktiv war, dass der am meisten, also umgangssprachlich, dass der am meisten Ahnung hat, sagt, wie es laufen darf, auch kontrollieren darf, ob das alle richtig machen, weil die Wertschöpfung halt eher von Routinetätigkeiten geprägt war und so im Grunde das, was ich als Prozess gut beschreiben kann, halt von den Besten einfach festgelegt wird und die anderen halten sich dran. Ne? Das heißt, der dann im Grunde als Führungskraft eingesetzt war, der brauchte ein tiefes inhaltliches Verständnis, der brauchte halt auch die formelle Macht, um das sozusagen durchzusetzen und so weiter. Die Dinge, die wir heute dann noch in Organisationen vermuten oder beobachten, die spielten da ja noch gar nicht eine Rolle. Sowas wie dieser humanitäre Gedanke oder der die Kommunikationswege oder die Art der Zusammenarbeit und so weiter. Und in unserer Beobachtung ging das dann so in den 70er, 80er Jahren los, dass auf einmal der Mensch da so in den Fokus gerückt ist und im Grunde von den Führungskräften, die waren ja nun mal da, dann erwartet wurde, jetzt musst du aber auch noch das Arbeitsumfeld so gestalten, dass die Leute gesund sind, dass die motiviert sind und so weiter. Das heißt, da sind noch schon mal eine ganze Schippe an zusätzlichen Anforderungen an die armen Kerle und die armen wenigen Frauen zum damaligen Zeitpunkt. Und wenn ich dann noch mal ein bisschen vorspule, dann haben wir heute die Situation, dass neben diesen betriebswirtschaftlichen und dann diesen psychologischen Sichtweisen heute endlich auch die soziologischen oder die Gedanken der neuen Systemtheorie halt dazu kommen. Aber das bringt ja noch mehr Anforderungen, wenn ich dann an diese armen Helden denke und was wir dann so als eierlegende Wollmilchsau von Führung dann eigentlich erwarten. Ne? Und das ist so das, wie wir auf Führung gucken. Und wir erklären es aber dann genau wie du, dass das im Grunde einfach ein sozialer Mechanismus zwischen den Menschen ist.
Genau.
Also dieses systemische, wie du das beschrieben hast. Und dann, sehr situativ und sehr kontextabhängig natürlich zum Tragen kommt. Ne? Wenn eine bestimmte Herausforderung ansteht und ich kann das nicht mehr einfach nur durch Routine halt irgendwie lösen, dann frage ich ja nicht mehr, wie geht die Regel, wie geht der Prozess, sondern wer hat die Idee? Ne? Wer hat das Können, jetzt voranzugehen und damit wir uns in Richtung einer möglichen Lösung entwickeln? Und sobald dann andere folgen, habe ich Führung. Ja. Ne? Und dafür brauche ich nicht mehr den, der die zwei Streifen auf der Schulter hat.
Ne? Also ich find's gut, dass du so einen Blick zurückwirkst in die Geschichte. Ich würde das auch noch mal ganz kurz tun, weil alles, was wir diskutieren, ist ja im Grunde genommen, sag ich mal, eine Art Modellkonstruktion rund um Führung. Und wenn wir gerade mal an diesem Punkt zurückgehen, ich rede immer von der schrecklichen Triade der Triade des Schreckens. Ne? Das sind drei Namen, wobei der dritte hat es nicht verdient. Aber der erste und der zweite haben es verdient. Das ist Taylor, das ist Fayol, ein Franzose, komme ich gleich drauf, und das ist Max Weber. Max Weber hat es nicht verdient. Und alle drei haben uns ein Konzept eingebrockt, was uns bis heute verfolgt. Taylor hat die Arbeit intellektuell entbeint. Bis zu diesem Fordism, bis zu dieser Phase in den 10er, 20er des letzten Jahrhunderts war es durchaus üblich, dass Arbeiter auch sich selbst gesteuert und geplant haben in der Fabrik. Also das, was wir heute unter dem Stichwort New Work wieder in die Fabriken hineinbringen wollen und auch schon in den 70ern versucht haben, war da gang und gäbe. Fayol hat uns dieses Thema Einheit der Leitung eingebrockt. Ich nenne ab und zu auch den Führungshighlander. Es kann nur einen geben. Ne? Das war so sein Paradigma. Also Führung heißt, einer sagt an. Ne? Und Max Weber natürlich mit seinen Herrschaftstheorien hat uns dieses elendige Thema Charisma eingebaut, auf das sich ja selbst relativ moderne transformationale Führungstheorien, sag ich mal, beziehen. Was ehrlicherweise ja ein komisches Konzept ist, was in die Gegenwart überhaupt nicht reinpasst. Und diese drei, also Weber, Fayol und Taylor, haben im Grunde genommen einen Einfluss, der bis heute immer wieder anhält. Immer wieder periodisch kommt das hoch. Und was du beschrieben hast, dieses Thema, den Menschen in der Arbeit entdecken, ne? Das ist im Grunde diese Human Relations Bewegung, die interessanterweise gar nicht so weit entfernt von Taylor war. 10 Jahre später, verknüpft mit dem Namen von Elton Mayo und diesen berühmten Hawthorne-Experimenten, wo er empirisch nahezu eindeutig bewiesen hat, dass Einflussnahme durch Beteiligung einen extremen Wert hat. Interessant, heute wird immer noch in der Sozialwissenschaft der Hawthorne-Effekt als, Beleg für sozialwissenschaftliches, für eine schlechte sozialwissenschaftliche Studie genommen. Weil der Mayo hat gezeigt, selbst wenn in einem Nachbarbetrieb, Nachbarbereich, wo es Kommunikation gibt, nichts passiert, hat es einen Effekt. Das heißt, das, was man heute sagt, es gibt keinen neutralen Beobachter, hat im Grunde Elton Mayo schon gezeigt mit seinen Forscherkollegen. Also ich bin da ganz bei dir. Die Frage, die mich beschäftigt, ist, wir holen diese alten Konzepte immer wieder mal hoch, dann erweisen sie sich als nicht tragfähig, dann kommen wieder die neuen Ideen, wie jetzt gerade. Und ich bin gespannt, wann wieder die alten Ideen hochkommen. Ne? Also strikte Arbeitsteilung und Zentralisierung von Entscheidungsbefugnissen. Meine Beobachtung ist zurzeit, dass das im Kontext von digitalisierten Workflows sehr stark passiert in Unternehmen wieder, diese Rezentralisierung. Da werden wieder ein Stück weit, werden Prozesse intellektuell entbeint. Ne?
Wenn ich da mal kurz rein darf, also unsere Hörer kennen sehr viel so diese Gedanken von Gerhard Voland und diese Unterscheidung zwischen komplizierten und komplexen Anteile in der Wertschöpfung, ne? Und das, was du meinst mit der Digitalisierung, das sehen wir auch in dem eher komplizierten Anteil der Wertschöpfung. Nämlich alles, was ich durch Prozesse beschreiben kann, ne? Was sozusagen, wo mein Wissen von gestern ausreicht, um es immer wieder gleich in der hohen Qualität zu leisten, kann ich früher oder später auch automatisieren. Ne? Und somit brauche ich dann gar nicht mehr die klugen Ideen oder die Intuition, um in diesem Teil der Wertschöpfung aktiv zu sein, aber sehr wohl dann in dem großen anderen Teil der komplexen, also eher dynamischen Wertschöpfung. Und dafür brauche ich die Menschen mit ihren Ideen, mit der Kreativität. Und da oftmals eben nicht diesen einen Helden, also diesen einen, der an der Spitze steht, oben wird gedacht, unten wird gemacht, ne, um diesen Gedanken da in dem Umfeld zu entkräften, sondern da brauche ich die vielen Gehirne, ne, die alle mit unterschiedlichen Kompetenzen ausgestattet, gemeinsam überlegen, okay, wie kann es jetzt sozusagen, wie kommen wir da jetzt zu einer Lösung? Wer hat die entscheidende Idee, ne? Und somit dieses Konstrukt von Führung gebunden an eine Position, ja, gar nicht mehr so diese Tragfähigkeit hat, wie es damals sinnvoll und ja auch erfolgreich war. Bloß jetzt in dieser hochgradig dynamischen Welt durch Digitalisierung, durch diese Verhaltensexplosion und diese massiven Überraschungen, denen alle Unternehmen und alle Branchen inzwischen ausgesetzt sind, da hat halt eine andere Form der Zusammenarbeit einfach ja, vergleichsweise große Vorteile. Ne? Und das ist so unser ergänzender Gedanke, den wir da zum Thema Führung eigentlich so haben.
Da stimme ich euch voll zu. Diese pyramidalen Strukturen in Unternehmen haben ja die Schwäche, dass die Vorstellungskraft an der Spitze zum Engpass für Entwicklung wird. Und die Vorstellungskraft von Einzelpersonen ist naturgegeben einfach eingeschränkt. Und das führt dazu, dass Optionen, Handlungsoptionen, die ein Unternehmen hätte, ein Bereich hätte, eine Entwicklungsabteilung hätte, zwangsläufig eingeengt werden, wenn sie ausschließlich pyramidal sozusagen funktioniert. Weil eines der, sag ich mal, Prinzipien pyramidaler Ordnung ist ja, dass die, die oben sind, den größeren Weitblick haben. Das gilt natürlich immer dann, wenn das Bild, auf das ich gucke, das Bild namens Zukunft, ne, wenn das einigermaßen klar ist. Das haben wir aber nicht. Ich zitiere an der Stelle immer ganz gern Karl Valentin. Die Zukunft ist auch nicht mehr das, was sie mal war. Ne? Es ist einfach zurzeit kaum möglich, wirklich stabile Trends auszumachen. Erst recht keine Trends, die, was weiß ich, längerfristig zum Tragen kommen. Das sind Konstruktionen und da wäre es günstiger, wenn sich viele Menschen an dieser Konstruktion beteiligen und ihre Ideen einbringen. Ja? Es kann durchaus sein, dass Mitarbeiter, die in täglichem Kontakt mit den Kunden sind, dass die genauso viel Beitrag für dieses Zukunftsbild leisten können, wie jemand, der zum Beispiel jetzt die technologische Entwicklung in den nächsten 5-6 Jahren vor Augen hat.
Weil beides. Das gemeinsam, ne? Also als Co-Kreation.
Gemeinsam. Ja. Als gemeinsamer Konstruktionsprozess eines Zukunftsbildes, oder von mehreren Szenarien, in denen sich das Unternehmen dann bewegt. Taktisch und strategisch klug. Aber das ist etwas, wo wir uns sehr schwer tun, diese Sichtweise wirklich in Unternehmen hineinzubringen. Ne? Das ist nicht so einfach.
Wir unterscheiden da tatsächlich, sag ich mal, drei Strukturen, die es in jeder Organisation gibt. Das eine ist natürlich die Formalstruktur. Die braucht's ja auch. Das kann ja dieses Pyramidale sein, weil irgendwer muss ja vorm Amtsrichter stehen, wenn so ein Unternehmen dann auch mal von Karren fährt und so weiter. Ne? Also das ist ja vollkommen berechtigt, dass es sowas noch gibt. Das große Problem ist allerdings, wenn ich mit dieser Pyramidenorganisation versuche, Wertschöpfung für einen dynamischen Markt zu machen. Deswegen laden wir Organisationen ein dazu, sich mal Gedanken machen, wie funktioniert denn eigentlich eure Wertschöpfung jenseits dieser Pyramidenorganisation und vielleicht eine Optimierung der Wertschöpfungsstruktur, die so oder so existiert, ne, die vielen Unternehmen aber einfach nicht bewusst ist, quasi eine Optimierung da herbeizuführen. Und die dritte, die informelle Struktur, also kurzer Dienstweg, Flurfunk und diese ist auch immer da. Ne, das kann ich sozusagen dann auf der Hinterbühne. Wir hatten ja sozusagen solche soziologischen Begriffe da schon mal im Vorgespräch irgendwie auf die Waagschale geschmissen. Das kann ich beobachten, aber jetzt nicht direkt irgendwie beeinflussen. Ne, aber das sind so diese drei Strukturen, die wir einfach als, ich sag mal, als Navigationshilfe zum Nachdenken ins Spiel bringen, um überhaupt eine Chance zu haben, diese Zusammenhänge zu erklären und die Notwendigkeit, an der Wertschöpfungsstruktur zu arbeiten, halt sozusagen deutlich zu machen. Ne? Kannst du die Gedanken da nachvollziehen?
Ja, also ich greife dieses Bild der Bühne häufig auf, weil ich sage, das ist im Grunde genommen, ist Führung eine Art Inszenierung. Und ich habe manchmal den Eindruck, da steht noch ein Hauptdarsteller oben. Aber das Stück hat sich schon längst geändert, die Kulisse hat sich geändert, die Zuschauer haben sich geändert und er steht das oder sie stehen das stoisch und haben im schlimmsten Fall noch nicht mal die Rolle ausgetauscht und reden den gleichen Tobak wie schon vor 20 Jahren. Ne? So, das ist manchmal so. Und wenn wir sagen ausgediente Helden, dann das war ja das Stichwort einer oder die Überschrift einer Tagung im BDU, die ich organisiert habe. Da meinen wir genau dieses Bild. Ne? Da ist jemand, der ist aus der Zeit gefallen. Und das heißt nicht, dass man im Grunde genommen, das ist auch in dieser Tagung schön deutlich geworden, ohne heldenhaftes Engagement auskommt. Wir haben ja da auch interessante Gesprächspartner gehabt und einer, der Dieter Thomi, hat ja dazu ein wunderbares Buch geschrieben, heißt Warum Demokratien Helden brauchen. Und der meinte genau dieses heldenhafte Verteidigen einer demokratischen Ordnung, ne? Was natürlich einen ganz anderen Blick nochmal auf diesen Begriff Heldentum macht. Wir meinen aber diesen, der immer noch glaubt, er alleine könnte ein Problem der Gegenwart wirklich reißen. Ne? Und er steht da oben noch auf der Bühne und strengt sich an. Und das ist ja teilweise auch dramatisch anzugucken. Er strengt sich an, gibt sein Bestes. Und trotzdem wissen alle im Publikum schon, er wird scheitern. Und das Schlimme ist, das Publikum freut sich sogar aufs Scheitern. Weil es gibt so einen herrlichen Knall, wenn wieder einer von den großen Männern und Frauen mal abstürzt. Und dann kann man zum Schluss sagen, siehste wohl, habe ich doch gleich gewusst, du bist auch nur einer von uns. Fällt auch ab und zu mal auf die Klappe. Ne? So, und das ist so das Tragische, weil ich habe manchmal sogar ein Stück weit Mitleid damit. Und die Frage, die mich häufig bewegt, wie lassen sich kluge Männer und Frauen auch immer wieder verführen, in diese Heldenrolle reinzugehen? Was bewegt die da? Ne?
Dieses Bild will ich kurz noch mal umdrehen, weil dieser Held, von dem du gerade gesprochen hast auf der Bühne, der ist ja gleichzeitig Zuschauer der Inszenierung in der eigenen Organisation. Ne? Und die Menschen in der Organisation müssen ja auch bestimmte Praktiken bedienen, Reportings formulieren, Jourfixtermine wahrnehmen, Entscheidungsvorlagen konstruieren, die ja rein inszeniert werden, weil man das so macht, weil man dem Boss sozusagen das so Honig ums Maul schmiert oder und so weiter. Das Fatale ist, das ist, wie wir sagen, immer eine Innenreferenzierung. Das heißt, ich tue die Dinge und verliere dabei eigentlich das Außen, also die Außenreferenz, den Markt, den Kunden, was ja in der heutigen dynamischen Zeit so wichtig ist, halt ein Ohr direkt am Markt zu haben, hast du eben selber angesprochen, in der Co-Kreation, da den Markt im Blick zu haben. Aber ich tue diese Dinge, um dem Chef gefallen zu müssen, um dem Chef im Grunde dieses Schauspiel vorzuführen. Und wenn ich das abgehakt habe, dann fängt ja auf der Hinterbühne die eigentliche Arbeit an, dass ich dann mit den Leuten, die Ahnung haben und die vielleicht auch Einfluss haben, einen kurzen Dienstweg und so weiter, die wirklichen Kundenprobleme zu lösen. Und wir sagen immer, wenn die Energie so groß wird, dass ich auf der Vorderbühne dieses Schauspiel aufführen muss und zusätzlich als Doppelarbeit womöglich die eigentliche Wertschöpfung betreibe, ja, dann ist das eher dysfunktional und ich muss gucken, ne, wie kriege ich das entlarvt oder an die Öffentlichkeit gezerrt, dass dann die Manager, also diese Helden oder ehemaligen Helden verstehen, Wertschöpfung geht heutzutage ganz anders. Und ich muss mich mal gedanklich mal darauf einlassen.
Also diese Innen- und Außenreferenzierung, also dies Vorderbühne, Hinterbühne, ich würde selbst die Vorderbühne, ne, das, was so offiziell passiert, noch mal ein bisschen differenzieren. Du hast es ja vorhin erwähnt, ich arbeite hauptsächlich mit den oberen beiden Führungsebenen im Unternehmen, Einflüsterer oder wie du es genannt hast, ja. dieses Einflüstern besteht häufig darin, unangenehme Wahrheiten auszusprechen oder Wahrheiten in Anführungsstrichen, ne? Also kann durchaus dem Satz von Heinz von Förster was abgewinnen, Wahrheit ist die Erfindung eines Lügners. Aber sozusagen Sichtweisen auf die Organisation, die auch in Organisationen kolportiert werden, einfach mal auszusprechen. Weil es wird so intensiv taktisch mit diesen Männern und Frauen an der Spitze kommuniziert, das hätte ich mir zu Anfang meiner Laufbahn nie vorstellen lassen. Wie die auch von der Innenrealität abgekoppelt sind. Ich gehe mal immer davon aus, dass ein deutscher DAX-Vorstand nicht weiß, was in seiner Produktion läuft. Und wenn sich Menschen Mühe geben, das habe ich auch schon erlebt bei Kunden, wirklich, das rauszukriegen, dann macht dieses Unternehmen auch wirtschaftlich einen Quantensprung. Ich könnte dir auch Beispiele nennen, das machen wir unter uns, wo man das wirklich auch sehen konnte, wie das Unternehmen einen Quantensprung gemacht hat, weil jemand sich wirklich die Mühe gemacht hat, ist mal vor Ort gegangen, hat sich vor Ort schlau gemacht. Ich habe da ein Erlebnis aus meiner Daimler-Zeit, das muss ich dir erzählen. Und wenn es dir zu lang geht, bremst du mich. Ne? Ich war frisch in einem Werk und es ging darum, einen hochrangigen Besuch zu empfangen. Und ich bin in die Werkstatt runter. Und was mir als erstes mir aufgefallen ist, ein Teil sah sehr sauber aus. Picobello, da hättest du von der Fußboden essen können. Ganz ungewöhnlich für eine Autofabrik. Und ein anderer Teil, der war so lala, also normal. Und dann habe ich den Meister, ich habe ein gutes Verhältnis zu Meistern immer gepflegt, ich habe den Hallenmeister gefragt, sag mal, warum so und warum so? Warum das und warum das? Und dann sagt er ganz trocken, das ist der Richard-Wagner-Ring. Ich so, wie gesagt, Richard Wagner, ist ein Pseudonym für den Werkleiter, da geht er morgens einmal rund.
Okay.
Das ist der Richard-Wagner-Ring und der wird dann vor Schichtbeginn einmal ordentlich gefegt. Ne? Also diese Scheinrealitäten sind ja etwas, was diese Menschen an der Spitze häufig handlungsunfähig macht. Weil sie verlieren ganz systemisch den Kontakt zu dem, was in der Fabrik, in den Büros passiert. Und da müssen wir auch ansetzen. Ne? Also wirklich einen ganz engen Realitätsbezug herzustellen, indem wir teilweise dann Inszenierungen machen, dass die mit diesen Informationen versorgt werden in einem geschützten Raum.
Das wäre jetzt auch mein nächster Schritt gewesen, mal dahin zu gucken, was tut sich denn in der Gestaltung von Organisationen? Ne? Also das, was wir natürlich wahrnehmen und auch teilweise natürlich mit verursachen, in Anführungsstrichen, ist, dass ja eher dezentrale, dem Markt zugewandte Organisationsformen entstehen, ne? Dass halt sehr viel in Einheiten, die sich selbst organisieren, Wertschöpfung betrieben wird, ne? Also dass diese Führungsposition als spezielle Rolle dann also entweder auch abgeschafft wird oder halt nur zu Compliance-Zwecken im Grunde noch aufrecht erhalten wird oder. Da gibt es ja auch die verschiedenen Möglichkeiten. Und was ich jetzt nochmal spannend finden würde, ist, wie erlebst du das, wenn dann diese ausgedienten Helden sozusagen sich da verändern oder auch raus aus dieser Führungskräfterolle vielleicht wieder zurück in die Wertschöpfung, so nenne ich das jetzt mal. Gibt es diesen Weg überhaupt? Ist der sehr steinig oder müssen die eigentlich dann, also beim Top-Management weiß ich es jetzt nicht hundertprozentig, aber so, ich sag mal, diese ganzen vielen Hierarchieebenen dazwischen, da gibt es dann in der Beobachtung immer entweder den Weg raus oder den Weg zurück in die Wertschöpfung. Wie nimmst du das wahr und wie fühlen sich die Leute dabei? Ist das eher positiv oder ist das sehr kritisch oder wie ist da deine Erfahrung?
Also lass uns nochmal genau gucken, was passiert denn gerade, wenn wir im Grunde genommen, du hast das ja schon beschrieben, kleinere Einheiten schaffen, die im Grunde sich selbst organisieren und steuern können. Also das Thema Selbstorganisation, Selbststeuerung. Ich würde gerne einen alten Begriff nehmen aus dieser Zeit Humanisierung der Arbeit, diesem Forschungsprojekt. Da nannte man das teilautonome Gruppen. Damit ist schon ein bisschen ein Schritt in deine Argumentation hinein. Ich werde in großen Gebilden keine autonomen Gruppen haben. Es braucht immer Verknüpfungsleistungen. Und was du angesprochen hast, es gibt natürlich juristisch einige nicht aus der Welt zu schaffenden Hürden, Verantwortung komplett zu verteilen. Ne? Darauf kommt es auch gar nicht an. Das Erste, was passieren muss, ist einfach dispositive, planerische Anteile wieder zurück in die Teams zu verlagern. Und das betrifft hauptsächlich dann das sogenannte Shopfloor-Management, also Teamleiter, Abteilungsleiter, die an der Basis der Organisation sind. Und das ist für die natürlich ein schwieriger Prozess. Meine Erfahrung ist, dass diese Position ja sehr häufig nach dem Prinzip der Beste, fachlich Beste, der fachlich sich am meisten ausgezeichnet hat, wird es. Und wenn dann in Umrissen diese neue Führungsaufgaben deutlich werden, dann muss man im Grunde genommen, ich sag mal, eine Art Ersatzlaufbahn schaffen, eine Auffangsituation, sonst gibt es enormen Widerstand bei der Umsetzung dieser Ideen. Und das kann durchaus sein, dass es so etwas wie eine fachliche Führungsaufgabe gibt, wo im Grunde genommen sie genau das machen, was sie bislang schon immer gemacht haben, nämlich die schwierigsten Aufgaben eines Bereichs vorbildlich zu lösen. Währenddessen das, was übrig bleibt, vielleicht unter dem Begriff Facilitation, also Ermöglichung von Selbstorganisation läuft, sehr Coaching-orientiert, sehr, sehr im Inhouse-beratungsorientiert, und das ist ein ganz anderer Anspruch. Aber unsere Beobachtung ist, dass sich auch immer wieder Führungskräfte, von denen ich es nicht gedacht hätte, für diese Aufgabe begeistern können und sagen, ich mache mich auf den Weg, ich lerne das jetzt und ich kriege das auch hin. Mir scheint das mehr eine Frage des Wollens zu sein als eine Frage des Könnens, ne? Weil die neuen Kompetenzen, um die es geht, sind von vielen Menschen auch zu lernen. Natürlich werden sich einige schwerer damit tun als wieder andere, aber sie sind zu lernen. Also die Fähigkeit, Leute beim Selbstorganisationsprozess zu unterstützen, eine Art potenzialorientierte Führung zu machen. Was können wir Leuten zutrauen, was nicht? Ja, eine realistische Einschätzung des Gruppenbildungsprozesses, weil man darf die Rechnung auch nicht ohne die Mitarbeiter machen. Frank, es gibt eine uralte Erkenntnis, die stammt aus der Zeit der Gruppenarbeit bei Volvo in Kalmar. Die haben seinerzeit herausgefunden, das ist auch meine Erfahrung, dass ungefähr 10-15% der Menschen nicht in Gruppen arbeiten können. Das ist für die Stress pur. Da geht der Blutdruck hoch, da geht die Flimmerfrequenz hoch des Auges. Das ist für die einfach unerträglich, sich mit anderen abzustimmen. Das heißt, wir werden auch immer auf der Mitarbeiterebene eine Situation haben, dass wir Leute nicht ausschließen dürfen. Auch da brauchen wir Strukturen, die das auffangen. Also mehrere Sachen gleichzeitig. Viele können das lernen. Für die, die es nicht lernen können, brauchen wir eine Auffangstruktur, sowohl bei den Mitarbeitern als auch bei den Führungskräften. Sonst wird das nicht auf eine Weise umzusetzen sein, die ich als verträglich beschreiben würde. Ne? Und mit der Brechstange dazu arbeiten, führt zu gar nichts.
Also meine Erfahrungen decken sich da 1:1. Also es gibt die, die das förmlich als Entlastung wahrnehmen, die halt wirklich wieder das machen dürfen, ne, was mal so ihre Kernfähigkeiten auch waren, bevor sie sich mit Urlaubsanträgen und diesen ganzen Managementpraktiken dann auf einmal als Führungskraft beschäftigen mussten. Ja. Die sagen, oh, bin ich froh, dass ich das weg bin, dass ich das weg habe und ich darf wieder sozusagen was zusammenbauen, was programmieren, Konzepte entwickeln, was auch immer die Kernkompetenz da war. Dann gibt's die, die sagen, eigentlich ist mein Wissen schon zu lange her, ne? Das ist gar nicht mehr so richtig tauglich in der heutigen Wertschöpfung, um da wirklich da aktiv zu sein, die dann aber Freude dran empfinden, du hast gesagt, so Consulting, Inhouse-Consulting oder interne Coaching-Aufgaben zu übernehmen oder was auch immer, also den Menschen in der Wertschöpfung zur Seite zu stehen oder am System zu arbeiten, um Rahmenbedingungen zu gestalten und, weil das sind in der Regel ja wirklich kluge Leute, die dann auch oftmals dann bereit sind, auch wieder neue Dinge zu lernen und sich da auch nochmal weiterzuentwickeln und so weiter. Und dann gibt's noch aus meiner Sicht eine dritte Kategorie, die sagen, jetzt habt ihr hier den Verstand verloren. Ja. Das so ist doch nicht Arbeitsalltag und jetzt wollt ihr mir da irgendwelche Privilegien wegnehmen und so weiter und die dann auch kündigen. Und ne, das sind meistens so in unseren Transformationsprojekten oder so in den Gesprächen, die ich so über die Jahre geführt habe, gar nicht so viele. Ne? Aber es gibt überall Leute, die sagen, nee, das ist nicht das, wie ich mir das vorstelle. Und die hauen dann ab. Und das ist auch okay so.
Ja, finde ich auch. Also das ist im Grunde ja auch meine Erfahrung, da reden wir über einen ganz, ganz niedrigen Prozentwert, die dann wirklich mit der neuen Situation überhaupt nicht klarkommen, wobei sich das nach dem zweiten Wechsel auch gibt. Es gibt natürlich im Hintergrund ein paar gesellschaftspolitisch nicht ganz einfache Geschichten zu klären. Ne? Wir müssen aufpassen, dass wir durch diese Selbstorganisation, Selbststeuerungseffekte nicht die organisierte Mitbestimmung unterlaufen. Weil das ist die große Sorge der Gewerkschaften, die es ja ohnehin gerade in modernen Industrieteilen schwer haben, Fuß zu fassen. Und ich bin mir nicht sicher, ob allen wirklich bewusst ist, dass sie da auch teilweise mit dem Feuer spielen. Ne? Dass die Mitbestimmung hat sich in Deutschland im Großen und Ganzen bewährt, hat für eine extrem befriedete Situation in den meisten Unternehmen gesorgt. Und dass es da auch Exzesse gibt, VW Brasilien lässt grüßen, das wird es überall geben. Ne? Das, mein Vater sagte, Bergmann, das sind immer etwas drastischer, zu mir mal gesagt, als er mich über den Lehrer beschwert hat, der Anteil der Arschlöcher ist in jeder Bevölkerungsgruppe gleich verteilt. Ne? Das heißt, es wirst du immer irgendwo finden, dass es so ein paar Exzesse gibt. Aber im Großen und Ganzen hat sich die institutionelle Mitbestimmung bis hinein in die Aufsichtsräte eigentlich bewährt und hat in Deutschland eine sehr friedfertige Zusammenspiel von Arbeitgebern und Arbeitnehmern gewährleistet. Und da spielen wir teilweise an manchen Stellen ein bisschen mit dem Feuer, indem wir dem Beschäftigten den Glauben suggerieren, sie können das auch selbst in die Hand nehmen. Das mag für ein paar elitäre Berufsgruppen gelten, die gerade super Mangelware sind, ne? Aber für den großen Teil der Beschäftigten gilt das halt nicht. Die brauchen im Grunde genommen eine verankerte institutionelle Mitbestimmung. Und da müssen wir höllisch aufpassen. Und der zweite Aspekt, der ist mehr sozialpolitischer Natur. Wir müssen aufpassen, dass wir im Grunde nicht einer, sag ich mal, unreflektierten Entgrenzung von Arbeit und restlichem Leben, ja, Vorschub leisten durch diese modernen Formen. Und es gibt ja zwischenzeitlich auch ein paar sehr nachdenklich machende Studien zum Thema Homeoffice und zum Thema flexible Arbeitszeitstrukturen und Ähnlichem. Auch da müssen wir im Grunde genommen sehr sorgfältig hingucken, dass wir da nicht Unheil anrichten, ohne es zu wollen. Ja, also ich bin, das merkst du, ein durch und durch politischer Mensch an der Stelle auch. Und ich gucke auch immer auf diese Bühne hinter der Hinterbühne. Ne? Also was heißt das sozial- und gesellschaftspolitisch, was wir da treiben? Und da halte ich doch an manchen Stellen schon ein bisschen den Atem an. Ne?
Das teile ich zu 100%. Die Frage ist dann immer, braucht es dann wieder irgendwelche Regeln, dass Menschen zu bestimmten Anwesenheitspflichten aus fürsorglichen Gründen irgendwie gezwungen werden müssen? Oder kriegen wir es hin, gestalterisch eher, sag ich mal, so einen prinzipienorientierten Rahmen zu haben, dass halt diese Gemeinschaften, also sowas wie selbstorganisierte Einheiten, selbstorganisierte Teams für sich herausfinden, wann brauchen wir aufgrund von, ich bleib mal bei dem Beispiel mobiles Arbeiten, wann brauchen wir den sozialen Kontakt, sodass wir gemeinschaftlich uns auch im Büro dann mal oder vor Ort, was auch immer Arbeit dann da bedeutet, uns halt treffen, damit das nicht zu kurz kommt. Ne? Wo ist es aber auch okay, dass der eine von Barcelona und der andere von der Ostsee dann aktiv ist und so weiter, um da den richtigen Weg zu finden. Ne? Das ist genau dieser schmale Grat, den sehe ich auch, ne? Weil Teams dann sich sehr, sehr schnell entfremden. Das haben wir in der Pandemie erlebt quasi. Und dann ist der Ruf, ne, da muss doch einer mal irgendwelche Regeln aufstellen und sagen, 2 Tage hier, 3 Tage da oder so. Aber da bin ich nicht sicher, ob das dann auf lange Sicht tatsächlich wieder der richtige Weg ist.
Ich weiß gar nicht, von wem dieser Spruch stammt. Mir geht's gar nicht so sehr um Prinzipien und Regeln, sondern mir geht's um die Frage, was ist sozusagen ein gemeinsamer Wertekanon, der in so einem Team entsteht. Ne? Und den Spruch, den ich meine, heißt, wie kann man zu jemandem Vertrauen haben, wenn man sieht, dass er sich selbst schlecht behandelt? Das heißt, auch hier kommen den Menschen, die Führungsaufgaben übernehmen in der zukünftigen Struktur, kommt eine relativ hohe Bedeutung zu. Also beispielsweise diesen neuen Teamleitern, neuen Abteilungsleitern, neuen Hubleitern oder wie sie immer auch heißen, die im Grunde durch Vorleben auch deutlich machen, dass sie bestimmte Dinge nicht erwarten. Also Beispiel, dass sie nicht erwarten, dass jemand dann nachts noch E-Mails checkt. Dass sie nicht erwarten, dass jemand über eine vereinbarte Regelarbeitszeit hinaus, die er meinetwegen verteilen kann im Laufe des Tages, hinausarbeitet. Ne? Und ich sag mal, was du vorhin angedeutet hast mit der Zusammengehörigkeit im Team, das beobachte ich auch. Das ist eine dritte Sorge. Das heißt, Arbeit als soziales Ereignis scheint offensichtlich gerade massiv an Bedeutung zu verlieren. Und da muss man auch wieder aufpassen. Da gibt es so eine Gruppe, hauptsächlich in großen Städten ansässig, ja, die natürlich durch ihre soziale Vernetzung auch außerhalb des Arbeitslebens ganz andere Möglichkeiten haben als die Menschen, die ich hier so auf dem Land um mich herum habe, für die Arbeit auch ein soziales Ereignis ist. Man trifft sich, man isst sogar teilweise zusammen zum Mittag noch, ne? Ich lebe hier im Baumschulgebiet, ne? Da trifft man sich und schnackt und macht, und also diese Komponente Arbeit als soziales Ereignis, das sollten wir auch nicht leichtfertig aufgeben. Ob man das über gut gemachte Videocalls nicht auch mal hinkriegt, das, ich habe die Tage so eine 3D-Simulation mal wieder erlebt, die war schon ganz bezaubernd, die kommt der Realität schon sehr nah, aber sehr aufwendig, zurzeit überhaupt noch nicht realisierbar in den meisten Büros. Sei es drum, gibt mal 10 Jahre, dann wird das so sein. Ob das dann das ersetzen kann, diese wirkliche soziale Gemeinschaft, muss man Fragezeichen hintermachen.
Jetzt sind wir ja schon eigentlich auf dem Weg, so in die Zukunft mal zu luschern. Ja. Vielleicht wagst du so zum Abschluss mal so einen kleinen Blick in die Glaskugel, so in Bezug auf die ausgedienten Helden und diese sozialen Komponenten der Arbeit. Was glaubst du, wo wird da die Reise hingehen? Im vollen Bewusstsein, ne? Wir können das so nicht planen, aber wir dürfen das ja beobachten. Was glaubst du, wird da so in den nächsten Jahren passieren? Weiter in Richtung Dezentralisierung oder was meinst du?
Also ich habe da 2 Bilder vor Augen. Das eine hätte ich gerne, möchte ich gerne, dass es so kommt. Das zweite habe ich ein bisschen Sorge und auch ein bisschen Furcht davor. Ne? Das ist so ein dystopischer Ansatz. Ich fange mit dem Dystopischen an, dann ist das andere ist etwas schöner. Ja. Das Dystopische ist sozusagen die Rückkehr der Autokraten. Und das beobachtet man ja. Ne? Also wenn du die neuen Helden nimmst, die nicht ausgedient sind, die auf dem Zenit ihres Heldentums sind, die Sprücheklopfer aus dem Silikontal. Ne? So, da wird einem schon manchmal Angst und Bange. Und wenn du guckst, wie viel Gefolgsleute, wie viele Leute sich begeistern an diesen Sprüchen, dann bin ich schon manchmal hochgradig irritiert. Das heißt, diese dystopische Perspektive auf die nächsten 10 Jahre ist, dass es eine Rückkehr der Autokratie gibt, dass diejenigen, die sehr einfache Lösungen anbieten, sich durchaus wieder in den Sessel des Heldentums aufschwingen könnten. Und wir sehen das im politischen Umfeld sehr, sehr deutlich. Und das schwappt mit Sicherheit auch in die Unternehmen. Das sehen wir ja auch teilweise. Ne? Also sehr, sehr deutlich schon, wenn ich so manche Interviews lese von diesen Silikonhelden, dann bin ich doch hochgradig irritiert. Ne? Im Ruhrgebiet würde man sagen, Frank, ich weiß nicht, in welchen Eimer ich zuerst kotzen soll. Ja, so, das ist der dystopische Teil, wo ich ein bisschen auch Sorge habe, kriegen wir da eine Polarisierung, eine stärkere und auch ein sehr nicht kommodes Umfeld. Jetzt gucke ich auf das, was ich mir wünsche und wo ich auch nach wie vor optimistisch bin, dass wir das hinkriegen. Ich glaube, dass wir Arbeit wieder als eine spannende, sehr reichhaltige Arbeit definieren können, wo auch sehr viel planerische Dispositive, das, was man heute auch Führung teilweise schon nennt, ne, Inhalte in ein Team gegeben werden, das durch die Tatsache, sich selbst zu steuern und sich selbst auszugleichen, auch Freiheitsgrade möglich sind, die wir heute in der Arbeit so noch nicht haben. Ich glaube schon, dass der Kundenfokus trotzdem erhalten bleiben kann. Ich glaube sogar, dass wenn Teams in Direktkontakt mit ihren Kunden sind, dass sie sehr viel mehr Verbindlichkeit entwickeln. Ich sehe das, ich arbeite gerade wieder mal in einem Umfeld, wo es auch ein paar Callcenter gibt, und da merkt man das deutlich in dem Augenblick, wo die Verantwortung für ein Kundenanliegen bekommen, end-to-end, von dem Anliegen, was der Kunde artikuliert, per Telefon, per Chat, per Mail oder wie auch immer, bis zur Lösung des Themas, ja. Wenn das in einer Hand ist, dann wächst sofort das Verantwortungsgefühl. Ich bin jetzt verantwortlich für meinen Kunden. Also das ist so meine Zukunftsvision, dass wir stärker wieder auch an die Kompetenz von gut entwickelten Teams glauben. Die Helden, die zukünftigen Helden werden im Grunde genommen diejenigen sein, die es schaffen, solche Entwicklungsprozesse in Gruppen zu initiieren, zu begleiten, zu steuern, im Hintergrund zu bleiben. Sie sind im Grunde genommen diejenigen, die Bühne bauen für das Team. Sie werden also wirklich souveräne Bühnenbauer werden, denke ich. An der Spitze des Unternehmens, da werden wir im Grunde Menschen bekommen, die im Grunde ein wirklich sehr souveränes, ausgewogenes Stakeholder-Management haben, nicht nur Shareholder-Management. Stakeholder-Management, diese vielen ungeheuer auch kaum unter einen Hut zu bringenden Interessen souverän managen. Das ist heute auch eine Aufgabe, die nicht vielen wirklich gut gelingt. Die einen orientieren sich sehr einseitig an ihren Shareholdern. Die anderen sind sehr leicht irritierbar, wenn es bei den anderen Stakeholdern Irritationen oder Turbulenzen gibt. Also da wünsche ich mir dann doch deutlich mehr Souveränität. Und sie werden im Grunde CCOs werden, Chief Communication Officer. Ne? Also die sind im Grunde sehr viel stärker dafür verantwortlich, das Bild, was die Öffentlichkeit von einem Unternehmen hat, authentisch auch zu transportieren. Ne? Also so wie es drinnen ist, es auch nach außen zu bringen. So, das ist das, was ich mir, ich sehe noch immer Helden, das ist sozusagen das Fragezeichen hinter den ausgedienten Helden. Das alte Heldentum hat mit Sicherheit keine Perspektive. Aber ich denke schon, dass es wieder Menschen gibt, die das herausragend gut können, was ich gerade beschrieben habe. Und wenn dann wir als neue Helden bezeichnet werden, habe ich auch keinen Stress damit. Ne?
Das werden wir beobachten in den nächsten Jahren, was sich da so tut. Hans-Jürgen, ich glaube, wir machen hier an der Stelle mal einen Cut. Ja. Ich bin begeistert. Mir hat das riesig viel Spaß gemacht,
mit dir einen
Austausch zu haben und mal so unsere unterschiedlichen Sichtweisen abzugleichen, unsere unterschiedlichen Erfahrungen in die Waagschale zu bringen. Ich bin gespannt, was so die Hörer zurückmelden werden, ob es da Fragen gibt oder auch irgendwie Einsprüche, dass ganz andere Sichtweisen da vielleicht zutage treten. Auch da freuen wir uns natürlich über einen regen Austausch. Wie immer, kurzer Hinweis auf unsere E-Mail-Adresse, wenn ihr da direkt Rückmeldungen geben wollt. Das ist podcast@kurswechsel.jetzt. Wir werden natürlich auch bei LinkedIn und in anderen sozialen Kanälen auf diese Episode hinweisen. Und wenn es da Austauschideen oder Wünsche gibt, Feuer frei. Wir freuen uns drauf. Hans-Jürgen, dir vielen Dank für deine Zeit und für den Austausch. Und wer weiß, vielleicht machen wir noch mal eine weitere Episode zu einem anderen Thema oder eine Fortsetzung. Wir schauen mal.
Ja, wir schauen mal. Vielen Dank für die Einladung. Frank, es war mir ein richtiges Vergnügen, mit dir zu debattieren. Und ja, wir haben ja so unterschiedliche Sichtweisen nun auch nicht. Das in Nuancen vielleicht. Und ich würde mich freuen, wenn aus dem Zuhörerkreis dann doch die ein oder andere kritische Stimme kommt. Denn nur durch dieses Austragen von Gegensätzen kommen wir ja wirklich voran. Das ist einfach meine feste Überzeugung. Danke dir auch.
Schön, dass du wieder reingehört hast. Mehr Infos zu uns und diesem Podcast findest du unter www.kurswechsel.jetzt.